Ich kenne ja im Moment niemanden, der keine Wohnungsprobleme hat oder der nicht jemanden in der Familie oder unter seinen Freunden hat, der oder die dringend eine Wohnung braucht, furchtbar gerne selber bauen oder kaufen würde, aber irgendwann frustriert aufgibt, weil das Geld nicht reicht, weil es keine passende oder keine bezahlbare Wohnung gibt oder weil jemand anders schneller war.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir reden heute über Wohneigentum und über die Frage, warum Deutschland immer noch ein Mieterland ist, obwohl die meisten gerne im Eigentum leben würden. Dafür gibt es eine Menge Gründe und einige davon könnte man sogar ohne große Probleme erledigen. Ich bin heute mit Philipp Lersch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin verabredet, der sich mit diesem Thema beschäftigt und außerdem Soziologieprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin ist. Hallo, Herr Lersch.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Was wissen wir eigentlich? Wer wohnt in Deutschland zur Miete und wer hat Eigentum?
In Deutschland leben ungefähr die Hälfte der Haushalte in Eigentum. Das ist im europäischen Vergleich relativ niedrig. Nur in Österreich und der Schweiz leben so wenig Menschen in Eigentum. Konkrete Zahlen werden für 2023 zum Beispiel die Wohneigentumsquote bei etwa 48% in Deutschland, wohingegen sie europaweit im Durchschnitt bei fast 70% ist, also ein deutlicher Unterschied.
Warum ist das so?
Ein Grund, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass Mieten in Deutschland relativ attraktiv ist. Also es ist gar nicht so notwendig, in Wohneigentum zu sein in Deutschland, weil man auch, wenn man in einer Mietwohnung lebt, relativ sicher und langfristig in der Wohnung sein kann. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es bestimmte Barrieren in Deutschland gibt, die Menschen daran hindern, ihre Wohnungen oder Häuser zu kaufen, weil zum Beispiel die Eigenkapitalanforderungen in Deutschland auch im internationalen Vergleich relativ hoch sind. Also die Menschen brauchen relativ viel Geld, das sie sparen oder das sie von anderer Seite bekommen, um überhaupt ein Darlehen für einen Wohnungskauf oder einen Hauskauf bekommen zu können.
Weiß man was, ob die Menschen in Deutschland Wohneigentum bilden wollen?
Tatsächlich gibt es Umfragen, die zeigen, dass ein Großteil der Menschen Wohneigentum bilden möchte und Wohneigentum auch als etwas Erstrebenswertes ansieht, das sie sich als Ziel in ihrem Leben vorstellen können. Und wenn wir das dann mit den Zahlen zusammenbringen, wie viele Menschen in Wohneigentum sind, vor allen Dingen jüngere Menschen, dann sehen wir da eine Diskrepanz. Also es gibt mehr Menschen, die sagen, dass sie gerne in Wohneigentum leben würden, dass sie gerne in ihren eigenen vier Wänden leben würden, als es dann tatsächlich schaffen.
Wann entscheidet man sich, Wohneigentum haben zu wollen?
Das passiert in Deutschland relativ spät im internationalen Vergleich. Also vor allen Dingen so die Altersphase von 30 bis 40 ist eine wichtige Phase, wo das in Deutschland passiert, wo eine Familie gegründet wurde und Kinder im Haushalt gegebenenfalls leben. Und das ist dann oft eine Lebensphase, wo Menschen sich dann aktiv dafür entscheiden zu kaufen. In vielen anderen Ländern passiert das schon früher, auch bevor diese Familienphase begonnen hat. Also wir sehen zum Beispiel in den Niederlanden oder in Großbritannien, dass Menschen auch schon in ihren 20er Jahren eintreten in das Wohneigentum.
Hat es damit zu tun, dass Menschen in Deutschland einmal im Leben eine große Investition tun, in der sie dann den Rest ihres Lebens dann auch verbringen und wohnen wollen?
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund, dass die Menschen da, dass eine einmalige Entscheidung ist, da auch länger mit warten und auch ihre Lebenssituation entsprechend erstmal sortieren. Wenn man zum Beispiel weiß, dass man für den Beruf nochmal umziehen muss, dann macht es vielleicht noch nicht so viel Sinn zu kaufen, sondern dann wartet man noch ein bisschen und bleibt erstmal in einer Mietwohnung. Aber es gibt dann auch in Deutschland noch weitere Hürden, die Menschen auch daran hindern, zum Beispiel Eigentum zu wechseln, weil es in Deutschland eine Regelung gibt, dass man zum Beispiel, wenn man innerhalb von 10 Jahren Eigentum verkauft, dann höhere Steuern zahlen muss. Das gibt es so in der Form in anderen Ländern nicht unbedingt und deshalb ist es in Deutschland tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, oft eine einmalige Entscheidung und im besten Fall bleiben die Menschen dann für lange Zeit in dieser Wohnung oder in diesem Haus leben.
Und in den Niederlanden und Großbritannien ist das anders?
Genau, da ist das durchaus anders, weil Menschen, auch wenn sie einmal in Wohneigentum sind, durchaus nochmal umziehen. Und in Großbritannien wird es dann zum Beispiel als eine Wohnleiter bezeichnet, dass Menschen früh in ihrem Leben in vielleicht günstigere Wohneigentum einsteigen und dann über die Zeit sich hochkaufen in größere und auch bessere Wohnungen. Und deshalb sieht man da mehr Transaktionen und mehr Wechsel in den Wohnungen, in den Häusern im Eigentumsbereich.
Sie haben ja untersucht in einer Studie den Zusammenhang zwischen Wohneigentum von Jüngeren in der jetzt aktuell erwerbstätigen Generation und ihren Eltern und dem Wohneigentum, in dem möglicherweise die Eltern schon gewohnt haben. Was ist der Zusammenhang?
Generell gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Wohneigentum der Eltern und dem Wohneigentum der Kinder. Insofern, als dass Menschen, die Eltern haben, die Wohneigentum besitzen, auch selber eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Wohneigentum zu besitzen und ihre Wohnung oder ihr Haus zu kaufen. Das sehen wir über verschiedene Länder, aber das sehen wir auch in Deutschland. Und in Deutschland ist es im europäischen Vergleich tatsächlich besonders stark, dieser Zusammenhang. Also in Deutschland hängt es sehr viel deutlicher als in anderen europäischen Ländern davon ab, ob meine Eltern Wohneigentum besitzen für mein eigenes Wohneigentum. Was wir aber auch sehen, ist, dass dieser Zusammenhang in Deutschland in jüngeren Kohorten abgenommen hat. Also wir sehen, dass Menschen, die in jüngeren Kohorten geboren sind, eher nicht in Wohneigentum eintreten, selbst wenn ihre Eltern Wohneigentum besessen haben. Das heißt, wir sehen eine Abschwächung dieses Zusammenhangs zwischen den Generationen über die Zeit. Und das erklären wir vor allen Dingen damit, dass selbst für die Kinder, wo es diesen Vorteil durch das Wohneigentum der Eltern gibt, selbst diese Kinder stehen mittlerweile an der Eigenkapitalschwelle zum Beispiel und kommen nicht mehr über diese Schwelle, um zu kaufen, weil der Markt sich so verändert hat, die Preise so angezogen haben, dass selbst diese privilegierten Menschen mit Wohneigentum bei den Eltern mittlerweile nicht mehr in der Lage sind, selber Wohneigentum zu kaufen.
Hat es mit dem Eigenkapital zu tun, also mit dem Wohlstand der Eltern, der dann weitergegeben wird, oder gibt es andere Zusammenhänge?
Es gibt verschiedene Gründe, warum es diesen Zusammenhang zwischen den Generationen gibt. Ein wichtiger Grund ist sicherlich, dass Eltern, die Wohneigentum besitzen, eher finanzielle Mittel haben, um ihre Kinder zu unterstützen. Man könnte denken, dass es damit zusammenhängt, dass diese Eltern ihr Wohneigentum direkt an die Kinder weitergeben. Das ist tatsächlich aber gar nicht der Hauptfaktor, weil viele Kinder schon in Wohneigentum eintreten möchten, wenn ihre Eltern selber noch im Wohneigentum leben. Was viel wichtiger ist, sind Geldgeschenke, Bürgschaften, die die Eltern übernehmen. Möglicherweise können die Eltern auch private, günstige Darlehen zur Verfügung stellen, um den Kindern zu ermöglichen, selber zu kaufen. Neben diesen ökonomischen Faktoren sehen wir aber auch andere Faktoren, die eher kultureller Natur sind. Zum Beispiel gehen wir davon aus, dass Kinder, die in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend im Wohneigentum mit den Eltern zusammen gelebt haben, dass sie vielleicht auch eher eine Neigung dazu entwickeln, selber später im Wohneigentum leben zu wollen. Wir nennen das einen Sozialisationseffekt.
Gibt es denselben Zusammenhang zwischen reichen Eltern und Wohneigentum bei Jüngeren, oder ist es wirklich ans Wohneigentum? Also ist es an Wohlstand gekoppelt oder ist es an Wohneigentum gekoppelt?
Es ist mit Sicherheit ein Reichtumseffekt bei den Eltern, die in Wohneigentum sind und darüber hinaus auch wohlhabend sind. Aber Wohneigentum bietet Vorteile jenseits von diesem reinen Wohlstandseffekt. Eltern, die in Wohneigentum leben, haben oft geringere Wohnkosten, weil sie später im Leben zum Beispiel geringere Kosten haben im Vergleich zu einer vergleichbaren Familie, die in Mietwohnung lebt. Und dadurch haben sie mehr Ressourcen zur Verfügung aus ihrem Einkommen, die sie den Kindern weitergeben können. Sie können ihren Kindern auch ihren Wohnraum gegebenenfalls zur Verfügung stellen. Also Eltern, die in Wohneigentum leben, haben oft mehr Wohnraum zur Verfügung, den sie dann auch den Kindern zur Verfügung stellen können, damit diese für eine Zeit mietfrei zum Beispiel leben können und sparen können, um dann später in Wohneigentum einzutreten. Also es ist mit Sicherheit mit Wohlstand verknüpft, aber Wohneigentum bietet auch über diesen reinen Wohlstandseffekt hinaus noch Vorteile, die dazu führen können, dass die Kinder dann eher auch kaufen.
Sie haben gesagt, dass Eltern, die Wohneigentum haben, dann später im Leben, wenn sie dann mietfrei wohnen und ihren Kredit abgezahlt haben, mehr Ressourcen haben, um ihren Kindern zu helfen. Aber umgekehrt ist es doch so, dass Mietereltern diesen Wohlstand vorher haben. Die zahlen ja keine Raten ab und die zahlen nicht ihr Haus ab und könnten ja eigentlich bei gleichem Wohlstand vorher Geld weitergeben.
Ja, das könnte so sein, aber was wir tatsächlich sehen, ist, dass Menschen, die mieten, weniger Vermögen ansparen im Vergleich zu Menschen, die in Wohneigentum sind. Und ein wichtiger Grund ist, dass Wohneigentum stark diszipliniert. Ein Kredit, den man aufgenommen hat, den muss man monatlich abzahlen. Da gibt es wenig Verhandlungsspielraum, wohingegen jemand, der eine Sparrate mit sich selbst vereinbart, monatlich davon abweichen kann und dann auch öfter in Situationen kommt, wo er oder sie weniger sparen, als sie das vielleicht ursprünglich mal geplant hatten. Und deshalb sehen wir in den Daten, wenn wir uns das empirisch angucken, Vermögensunterschiede selbst im Sparvermögen zwischen Menschen, die in Wohneigentum sind und Menschen, die mieten, was insgesamt dazu führt, dass Leute in Wohneigentum doppelt bevorteilt sind, weil sie sowohl Wohneigentum besitzen als auch mehr Wohlstand insgesamt aufbauen, als das bei Mietern im Durchschnitt der Fall ist.
Könnte man auch sagen, die sind einfach disziplinierter, leben disziplinierter, gewöhnen sich dran und geben Disziplin als Tugend an ihre Kinder weiter?
Das ist ein Argument, was gemacht wird, dass zu diesen Sozialisationseffekten, die ich vorhin beschrieben habe, auch gehört, dass Kinder lernen, wie man so lebt, dass man in Wohneigentum sein kann, dass sie vielleicht sparsamer leben. Da sind, glaube ich, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und die dazu beitragen können. Aber das ist eine mögliche Erklärung dafür, warum es diesen Zusammenhang über die Generationen gibt, dass auch dieses disziplinierte Sparen ein Faktor ist, der weitergegeben wird, ja.
Sie haben gesagt, das Hauptargument ist aber eben ein materielles. Eltern, die Wohneigentum haben, bilden mehr Wohlstand und geben denen möglicherweise auch stärker an ihre Kinder weiter. Kann man das messen? Weiß man, wie viel Wohneigentümer Eltern ihren Kindern dann weitergeben?
Mir ist jetzt keine konkrete Studie bekannt, die sich das so genau angeguckt hat, weil das Geld, was von den Eltern an die Kinder fließt, natürlich auch vielseitig benutzt werden kann. Deshalb ist das gar nicht so einfach, das genau empirisch abzubilden. Aber es wäre durchaus spannend, das in zukünftiger Forschung sich anzugucken. Und das wäre auf jeden Fall eine gute Anregung, die Sie uns da geben, dass wir uns das mal genauer mit unseren Daten anschauen.
Deutschland ist ein Mieterland. Fast 50% der Haushalte leben in Mietwohnungen. Andere Länder sind eher Eigentümerländer. Großbritannien und Holland haben Sie genannt. Die Schweiz ist ein klassisches Mieterland. Da wohnen mehr als fast zwei Drittel der Haushalte in Mietwohnungen. Gibt es sowas wie eine Mietermentalität und eine Eigentümermentalität in Ländern über gesetzgeberische Eigenheiten hinaus?
Ja, ich glaube, das hat eine kulturelle Dimension. Es gibt die kulturelle Idee, zum Beispiel in Großbritannien, dass zu einem erfolgreichen Leben gehört, dass man Wohneigentum besitzt. Und diese Idee von Erfolg und was ein erfolgreiches Leben ausmacht, ist in Deutschland oder auch in der Schweiz ein anderes. Also für viele Menschen in Deutschland ist Wohneigentum sicherlich wichtig, aber die Zustimmung zu einer Aussage, dass ein Leben ohne Wohneigentum nicht erfolgreich ist, wäre in Deutschland auf jeden Fall deutlich geringer. Und das ist es schwer zu sagen, wie viel von dieser kulturellen Prägung unabhängig von gesetzlichen Rahmenbedingungen noch übrig bleiben würde. Und das sind ja auch historische Prozesse, historische Entwicklungen, wo sich das gemeinsam entwickelt hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch eine kulturelle Dimension hat, die jenseits von den reinen legalen Bedingungen funktioniert.
Ich frage das natürlich vor dem Hintergrund, dass Sie ja auch Vorschläge machen, wie man Wohneigentum fördern könnte, auch so, dass es eben vielleicht gerechter in der jüngeren Generation zugeht, wenn sie Wohneigentum bilden will.
Ich denke, dass wir mehr Möglichkeiten für Menschen eröffnen sollten, sich zu entscheiden zwischen Wohneigentum und Mieten, unabhängig davon, was für einen familiären Hintergrund sie haben. Und da halte ich es vor allen Dingen für wichtig, diese Eigenkapitalanfordernisse in den Blick zu nehmen und Menschen zu helfen, über diese Schwelle zu kommen, auch wenn sie keinen familiären Hintergrund haben, der das ermöglicht. Ich halte es aber auch nicht für notwendig, allen Menschen Wohneigentum zu ermöglichen, weil vor allen Dingen in Deutschland, und ich glaube, das ist wirklich gut in Deutschland, Mietwohnungen, wie ich das eingangs gesagt habe, durchaus eine attraktive Option darstellen und für viele Lebenssituationen Mietwohnungen auch durchaus attraktiver sein können. Ich hatte angesprochen, die mögliche Flexibilität auf Arbeitsmärkten, die man in bestimmten Lebensphasen haben möchte oder haben muss. Und in so einer Lebensphase ist es, glaube ich, nicht ratsam, in Wohneigentum in Deutschland einzutreten. Da macht es Sinn, zu mieten. Und ich glaube, wir sollten einfach darüber nachdenken, wie wir guten Wohnraum für verschiedene Lebensphasen für Menschen zugänglich machen, ohne uns ideologisch darauf zu fixieren, alle Menschen in Wohneigentum zu bringen.
Das betrifft ja sowohl die Mieter als auch die Eigentümer, weil Wohnungen zumindest in bestimmten Gegenden knapp und teuer sind.
Genau, da sollte Politik alle Marktsegmente in den Blick nehmen und eine allgemeine Strategie aufsetzen, die genau die Entscheidungsmöglichkeiten von Menschen ermöglicht, unabhängig davon, ob sie mieten oder Wohneigentum besitzen möchten. Und wie Sie sehr richtig sagen, dazu gehört auch, Mietpreise im Blick zu haben, nicht nur Kaufpreise.
Hi, bevor es weitergeht, habe ich einen kurzen Hinweis für euch. Wir, das Podcast-Team der Rheinischen Post, haben etwas Neues für euch. Wir testen gerade die Stimme des Westens zum Hören. Das ist ein regionales Audio-News-Update mit allem, was wichtig war am Tag und was morgen wichtig wird. Kurz und knapp bekommt ihr da jeden Abend alle Infos für morgen. Das Besondere, die Stimme des Westens basiert auf Artikeln, die unsere Autorinnen und Autoren gründlich recherchiert und aufgeschrieben haben. Vertont wird das Ganze dann in Zusammenarbeit mit unserem Partner dpa von einer künstlichen Intelligenz. Am Ende klingt es aber sehr menschlich, versprochen. Und bevor wir das News-Update veröffentlichen, wird natürlich auch alles nochmal gecheckt, damit auch alle Angaben korrekt sind. Ihr findet die Folgen jeden Abend auf rp-online.de/podcasts, aber natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen unter Stimme des Westens zum Hören. Und wenn ihr uns da noch mitteilt, wie euch das gefällt, dann sind wir euch sehr, sehr dankbar. Das könnt ihr machen unter rp-online.de/Umfrage. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also, hört rein, bewertet uns und bleibt so immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's weiter.
Sie sagen ja, im Grunde muss irgendjemand für diejenigen, deren Eltern nicht in der Lage sind, erstens die Disziplin weiterzugeben, die heißt, man muss sich eben langfristig festlegen und langfristig bereit sein, Konsumverzicht zu üben, sondern auch, man muss Geld mitbringen, damit man von der Bank Geld geliehen bekommt. Wie könnte denn so eine vernünftige Eigenkapitalausstattung aussehen?
Ich bin selber kein Ökonom. Das heißt, die Finessen einer solchen Ausstattung müssten Sie wahrscheinlich mit anderen Menschen besprechen. Aber es gibt Modelle wie zum Beispiel das Mietkaufmodell, wo es halt keine große Summe am Anfang gibt, die aufgebracht werden muss, um einen Kauf zu ermöglichen, sondern wo das Kapital, was aufgebracht wird, über einen längeren Zeitraum gestreckt wird und damit auch Menschen der Zugang möglich wird, die kein Eigenkapital haben, aber die ein regelmäßiges Einkommen haben, um dann den Kauf zu ermöglichen. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch über vergünstigte Konditionen durch staatlich subventionierte oder zumindest staatlich abgesicherte Darlehen nachdenken, wo man mit der Kreditindustrie darüber spricht, inwiefern Eigenkapitalanforderungen in bestimmten Situationen vielleicht auch gesenkt werden können, wenn der Staat dann bestimmte Sicherheiten übernimmt. Also da gäbe es, glaube ich, verschiedene Optionen, die aber alle im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass man die Erfordernis von Eigenkapital zu Beginn des Kaufprozesses reduziert.
Das würde ja heißen, diejenigen, die ohnehin schon kein Geld haben, würden dann im Lauf, also in einem Mietkaufmodell oder eben auch in einem Bürgschaftsmodell, würden halt tendenziell eine höhere Belastung dann fahren über ihr Leben.
Es würde gestreckt werden. Also ich glaube, das ist das Hauptproblem, was gerade den Eintritt in Wohneigentum für viele Menschen erschwert, dass diese Hürde am Anfang da ist. Und wenn wir diese Hürde strecken können und das Kapital über einen längeren Zeitraum strecken können, dann wäre das, glaube ich, schon ein großer Schritt hin, um es mehr Menschen zu ermöglichen, einzutreten. Aber da haben Sie auf jeden Fall auch recht. Man muss natürlich trotzdem die Gesamtbelastung im Blick behalten und muss deshalb auch die Gesamtmarktsituation und die Kosten, die über den längeren Zeitrahmen dann anfallen würden, im Blick behalten und muss auch da gegebenenfalls politisch eingreifen.
Wir leben ja in einer Situation, in der es ganz offensichtlich in vielen Gegenden Deutschlands zu viel Wohnraum gibt, nämlich in ländlichen Gegenden, in Gegenden, die unter Bevölkerungsverlust leiden. Und in anderen, wenigen anderen Gegenden gibt es eine brennende Wohnungsnot. Das ist ja eine Entwicklung, die in allen Großstädten zu sehen ist. Haben wir nicht eigentlich das Problem, dass Wohnungen in großen Regionen zu knapp und zu teuer sind?
Wohnraum, vor allen Dingen in städtischen Gebieten, ist Mangelware. Das sehe ich total. Gleichzeitig in ländlichen Regionen passiert ganz viel, was dazu beiträgt, dass Menschen dort auch wegziehen. Und das ist, glaube ich, ein Trend, den wir so auch schwer einfangen können. Deshalb ist ein wichtiges Instrument sicherlich auch Angebot zu schaffen, in städtischen Regionen mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Keine Frage.
Dann bedanke ich mich sehr, Herr Lersch.
Danke. Alles Gute.
Dankeschön. Ciao. Und danke für den Hinweis, dass beide Seiten besser aufgestellt werden müssen, damit am Ende diejenigen, die gerne eine Wohnung oder ein Haus bauen oder kaufen wollen, erstens ein Objekt finden können, es zweitens dann auch kaufen und finanzieren können und es sich drittens vor allem zutrauen, eine solche Investition über Jahre hinweg abzubezahlen und durchzuhalten. Ihnen und euch auch ganz, ganz vielen Dank für das Interesse. Herzliche Grüße und auf Wiederhören in der nächsten Woche. Ich freue mich. Ihre und eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.